Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Hallo. Hallo. Servus.
Und der phänotypische Philipp ist auch wieder da.
Hallo ihr zwei.
Servus.
Servus.
Wie immer muss ich den Uli fragen, was gab es an Konzerterlebnissen, von denen du berichten möchtest?
War ganz nett in letzter Zeit. Ich war bei Spider-God, norwegische, ja, Hardrock-Band kann man eigentlich nicht sagen. Die haben ein Saxophon mit auf der Bühne. War früher mal so ein Motorpsycho-Nebenprojekt, also ganz großartig. Dann war ich bei meinen Lieblings-Israelis von Hasewood, die wieder in Fürth im Kunstkeller zu Gast waren und gewohnt großartig waren, auch wenn sie am Tag vorher auf irgendeiner Backstage-Party in der Schweiz fürchterlich versumpft sind, ein bisschen müde waren. Hat man ihn aber nicht angemerkt. Und dann war ich noch bei den Sternen, die ein sehr schönes Best-of-Set gespielt haben im Stereo in Nürnberg, haben jetzt gerade auch eine neue, also das ist keine neue Platte, sondern eine Compilation namens Grandezza herausgebracht mit allen Hits und das haben sie da sehr schön performt und schon lange nicht mehr gesehen, die Band, war ein schöner nostalgischer Trip mit den ganzen Hits von Universal Tellerwäscher über Was hatte ich bloß ruiniert, Begin Berlin, alles vertreten, war ein sehr schöner Abend.
Ich hätte auch gerne rein
vor
wollen.
Vor allem in ziemlich intimem Rahmen, oder?
Ja, also ich weiß gar nicht im Stereo, wie viel reinpassen, wenn das voll ist. Aber es war wohl auch so von der Band so gewollt. Die wollten wirklich so eher die kleineren Locations bespielen. Und das war wirklich eine schöne Atmosphäre. Frank Spielke war auch sehr relaxed, sehr locker. War ein schönes Konzert.
Philipp, du bist weiterhin überarbeitet.
Immer Arbeit und Podcast, was ja auch Arbeit ist.
Ja, bei mir geht's. Die Ferien haben angefangen und morgen geht's ab in den Urlaub. Das ist meine letzte Amtshandlung hier praktisch.
Dieser Max.
Aber ja, ich muss mich auch erholen von meinem obersten Dienstherrn, liebe HörerInnen. Hier darf ich's noch, aber auf der Arbeit darf ich nicht mehr gendern.
Der ist gerade in China, mach's einfach.
Der kriegt's nicht mit.
Mal schauen, ob ich mich traue. Entschuldigen wollte ich mich noch bei Brian Fallon. Tatsächlich, ich habe ja letztes Jahr kein gutes Haar gelassen am letzten Gaslight Anthem Album, aber am vergangenen Freitag haben die noch eine EP nachgeschoben, History Books Short Stories hieß die, und der Opener da drauf ist der beste Gaslight Anthem Song seit American Slang und auch noch super fett aufgenommen. Der einzige Nachteil ist, es ist ein Cover von Billie Eilish, Ocean Eyes. Aber wäre er von ihm, wäre ich echt begeistert gewesen. Ja, sie greifen jetzt doch noch nach den Sternen, Gaslight Anthem. Ja, aber trotzdem, sie können es theoretisch noch, zumindest was den Sound angeht. Der hat dann echt viel von dem letzten Album offenbar kaputt gemacht. Also, sorry Brian, vielleicht wird es ja noch mal was. Ich habe dich noch nicht ganz aufgegeben.
Das heißt, man sollte doch aufs Konzert gehen vielleicht. Aber ich glaube, schon ausverkauft, dummerweise.
War das nicht sogar schon? Aber die spielen auch wieder im Zenit, glaube ich.
Die spielen in Nürnberg, im Löwensaal.
Ach, in Nürnberg?
Ja, ja. Glaube ich.
Im Löwensaal ist der Sound ähnlich wie im Zenit.
Das stimmt.
Also. Spart euch das Geld besser.
Okay, worauf muss ich alles hinweisen, werte HörerInnen? Es gibt, wie immer, heute eine Playlist mit allen Songs, die wir hier erwähnen, und die findet ihr dann in den Shownotes. Schreibt uns doch bitte unter loveisneuespodcast@gmail.com mit euren Fragen und Anregungen und Kritik und Lob, wie es auch letzten Monat wieder einige Leute gemacht haben. Hat uns sehr gefreut. Abonniert uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört. Bewertet uns doch bitte auch dort und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Diesmal habe ich es besser hinbekommen als letztes Mal.
War alles dabei.
Das heißt, wir können jetzt, bevor etwas schief geht, direkt in die News starten.
Sehr schön.
In die News.
Unser Beef des Monats ist diesmal eher passiv-aggressiver Natur. Anfang des Monats verkündeten die Pixies die Trennung von ihrer Bassistin Paz Lenchantin, die immerhin 10 Jahre Teil der Band gewesen war, und auch ihre Nachfolgerin bereits. Die heißt Emma Richardson und war bisher bei den britischen Bluesrockern Band of Skulls am Start. Das Statement lautete, La La Love You, we're grateful for Paz's many contributions and wish her all the very best going forward. Klingt eigentlich einvernehmlich, doch wie Lenchantin in einer E-Mail an den Rolling Stone schrieb, kam der Rausschmiss für sie ziemlich unerwartet. Mein Abgang kommt für mich ebenso überraschend wie für viele andere, aber es sieht so aus, als hätten sie, also die Pixies, schon einen soliden Plan. Dass Black Francis wahrscheinlich auch sonst gerne per WhatsApp Schluss macht, lässt sich ahnen, wenn man das Schicksal seiner bisherigen Bassisten betrachtet. Kim Deal erfuhr 1993 per Fax von der Auflösung der Band und ihre Nachfolgerin Kim Shattuck zeigte sich, Zitat, super disappointed, als ihr Ende gekommen war. Bleibt uns nur Emma Richardson mehr Glück zu wünschen.
Ja, war ja immerhin 10 Jahre jetzt dabei. Eigentlich schade, ich fand ja der Band ganz gut getan. Aber gut, die gute Emma weiß, worauf sie sich eingelassen hat.
Hoffentlich.
Ich wusste gar nicht, ist Black Francis oder Frank Black eigentlich ein Bandtyrann? Hat man da mal was gehört oder?
Was ist der?
Ein Bandtyrann oder ist der?
Bandtyrann. Ich glaube schon, dass er ein gesundes Selbstbewusstsein hat, um es mal so zu formulieren.
Okay. So geht man eigentlich nicht mit Frauen um.
Und wenig Sinn für Romantik.
Ja.
Von einem Ende zum nächsten. Refuse stehen offenbar vor der endgültigen Auflösung. Denn anlässlich der Ankündigung ihres Auftritts auf dem Rosendahl Garden Party Festival am 14. Juni in Stockholm schrieb die Band in einer Pressemitteilung, dass die Show ihr einziger Auftritt und ihr letzter Festivalauftritt in Schweden sein werde. Neue Musik haben wir seit 4 Jahren nicht mehr gehört und Dennis Lüxen ist bandtechnisch weiterhin unter anderem in Fake Names umtriebig. Ob sie diesmal nun wirklich fucking dead sind, sagte die Band aber nicht. Andererseits wäre es jetzt so tragisch nach diesem halbgaren Comeback.
Ja, stimmt. Also sie haben ja mit The Shape of Punk to Come ein Album für die Ewigkeit gemacht. Und die letzten Platten waren dann, ja, wie du sagst, auch nicht mal so richtig der Burner. Außerdem, wie gesagt, es gibt ja genug Bands, wo Dennis Lüxen aktiv ist. Invasion, die habe ich auch schon live gesehen. Finde ich sehr gut. Fake Names. Und jetzt hat er noch irgendwie so ein DIY-Projekt am Start, dessen Namen ich aber nicht weiß. Also er ist, glaube ich, schon gut beschäftigt.
Und es war ja, glaube ich, schon die 3. oder 4. Auflösung der Band, oder?
Gefühlt zumindest.
Dritte.
Naja, mal abwarten, die kommen dann wieder und dann.
Naja, dass bei Blur erstmal wieder Pause herrscht, berichteten wir bereits. Indirekt bestätigt wird Damon Albarns Aussage hierzu nun von der Kandidatur Dave Rowntree's fürs britische Unterhaus. Bei den Wahlen, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden werden, möchte der Schlagzeuger den Wahlkreis Mid Sussex für die Labour-Partei gewinnen. Und wenn man sich die Umfragewerte der Tories ansieht, stehen seine Chancen ziemlich gut. Ein Neuling ist er ebenfalls nicht. Zwischen 2017 und 2021 hatte Rowntree im Bezirksrat von Norwich gesessen. Was gegen ihn spricht, ist jedoch der historische Trend namhafter musizierender Politikaspiranten. Nur Sonny Bono schaffte es in den 80ern mal, Bürgermeister von Palm Springs zu werden. Chris Novoselic, Kanye West und Wycliffe Jean scheiterten leider oder besser zum Glück mit ihren Plänen.
Hast du aber einen vergessen?
Wen habe ich vergessen?
Natürlich Peter Garrett, den legendären Sänger von Midnight Oil. Der war sogar, ich glaube, Kultur- und Bildungsminister in Australien.
Okay, nee, da so weit reicht mein Blick nicht.
Hallo, Betsa Burning, immer noch Klassiker des modernen Liedguts.
Okay, ich nehme es zurück.
Dann wünsche ich mir ihm
alles Gute,
Glück.
Herr Rowntree.
Ja.
Ja, vor allem Labour, das wird mal wieder Zeit. Nach der langen Zeit. Austerity in Britain. Ja, Annie Clark alias St. Vincent hat ihr neues Album All Born Screaming für den 16. April angekündigt. Und die ziemlich angriffslustige Single Broken Man flirtet nach dem loungigen 70s-Rock des Vorgängers Daddy's Home nun mit Noise und Industrial-Anleihen. Gefällt mir. Wie steht ihr eigentlich zu St. Vincent? Weil so ganz habe ich den Hype noch nie nachvollziehen
können.
Ja,
auf Annie Clark lasse ich nichts kommen. Also die war immer schon arschcool und ich finde auch diesen Song arschcool. Und diese Effektgitarren, ne, an denen hätte auch Jack White seine Freunde.
Das ist zumindest für die Menschen, denen die neue PJ Harvey ein bisschen zu entrückt ist, vielleicht ein gutes Methadon. Also ich finde es auch sehr sperrig. So ein bisschen PJ Harvey meets Queens of the Stone Age meets, ja, keine Ahnung, ein bisschen
Kills?
Kills? Ja, das ja, Rohe. Das Rohe, ja, ja. Also ich fand es interessant, aber hat mich jetzt noch nicht so richtig gepackt. Ich muss jetzt sagen, dass ich von St. Vincent aber auch nicht so viel kenne. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Platten, dann habe ich sie ein bisschen verloren. Mal schauen.
So ganz erschlossen hat sich auch tatsächlich Nick Cave nie für mich, woran auch seine neue Single A Wild Garden nichts ändert. Auch wenn ich den Einstieg des Chors in der vierten Minute ganz cool fand. Am 30. August kehrt er nun wieder mit seinen Bad Seeds zurück und veröffentlicht das ebenfalls Wild God betitelte Album. Uli, du bist der Spezialist, ja. Also bekehre mich in 60 Sekunden.
Betreiben hier Gotteslästerung, hallo. Also ich freue mich erstmal, ich habe Karten fürs Konzert in München im Oktober.
Wie viel?
Da muss man sich auf eine 2.
Nicht mal gezahlt.
Auf eine, wie gezahlt? Innenraum, 81 Euro, glaube ich, Stehplatz, oh. Innenraum. Also Olympiahalle, Sitzplätze waren dann so ab 120, aber bei Nick Cave möchte ich schon irgendwo stehen. War gar nicht so einfach, da musste man sich auf so eine Presale-Liste erstmal setzen lassen per E-Mail und dann hatte man irgendwie 3 Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart, hat man dann so einen Link bekommen, wo man sich dann im Presale um 10 Uhr Karten sichern konnte, was ich dann parallel zu meinem Redaktionscall gemacht habe.
Ach, deswegen warst du so geistesabwesend.
Ich dachte, der Chef hört zu.
Oh, shit.
Oh, Schnitt.
Na gut. Aber auf jeden Fall bin ich stolzer Besitzer von 2 Karten und freue mich wirklich drauf und muss sagen, dass der Song die Vorfreude durchaus noch gesteigert hat. Ich finde ihn großartig. Also ich mag diesen, ja, so ein bisschen, wie soll man das jetzt sagen, sakral oder so einen Hang zu christlicher Mystik hat er schon immer gehabt und ich finde den Song Wahnsinn. Also beginnt es als Ballade mit diesem sakralen Chorgesang und steigert dich dann zu einem Crescendo und ja, die Konzerte, glaube ich, von ihm haben in letzter Zeit ja eh so wegen den Charakter einer Messe. Also früher war er distanziert und so in den letzten Jahren geht er wirklich aufs Publikum zu und badet da förmlich in der Menge, wortwörtlich. Und ich glaube, das könnte ein sehr großes Erweckungserlebnis werden. Also ich freue mich auf das Konzert und ich finde den Song sehr gut, knüpft so nahtlos an das letzte Album mit Warren Ellis von der Richtung her. Und ich mag's.
Das ist lustig, mir geht's da so wie Max. Also nichts gegen den Nick Cave, ich würde mich auch nie trauen, was gegen ihn zu sagen. Aber ich habe noch nie so einen rechten Zugang zu dem Mann gefunden. Und dieses leicht predigerhafte, naja, das muss man sich, glaube ich, erst gewöhnen. Und ob es die vielen Streicher im zweiten Teil des Songs gebraucht hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist Nick Cave, wie gesagt, da kann man ja, das wäre wirklich ja Blasphemie, wenn man ja.
So ist es.
Ja. Ich lasse mich auch gerne noch bekehren in meinen alten Jahren.
Mach uns mal einen Mix, Olli.
Okay.
Okay, letzten Monat hatten wir noch gemutmaßt, nun haben wir Gewissheit. Die Decemberists veröffentlichen am 14. Juni ihr erstes neues Album seit 6 Jahren, das den Namen As It Ever Was, So It Will Be Again tragen wird. Ihren Ruf als viktorianische Nostalgiker verteidigen sie auch mit der neuen Single Joan in the Garden, die mit ihren 19 Minuten so gar nicht in unsere schnelllebige Zeit passen will. Ich gebe selbst zu, dass ich noch nicht ganz durchgekommen bin,
Gott
auch
sei Dank.
Wenn ich die Rückkehr zum Sound früherer Alben wohlwollend zur Kenntnis genommen habe. Aber haben Sie euer Aufmerksamkeitsdefizit geknackt?
Die ersten paar Minuten fand ich toll, wegen diesen REM-Moods, die da aufkommen. Und auch dann diese feine Gitarre, die sich dann einschleicht nach 5 Minuten. Aber arg viel weiter habe ich es nicht geschafft. Und ich muss sagen, Songs über 10 Minuten braucht die Welt, glaube ich, nicht.
Ja. Da ich ja schon immer in der Schule meine Hausaufgaben sehr artig gemacht habe, habe ich mir das natürlich komplett angehört, weil ich gedacht habe, voll Max getadelt wird.
Passiert da noch was zwischen
abgefragt
Minute 10
und 19. Dann weiß ich nicht, was in Minute 11 passiert oder so. Nee. Habe ich es mir wirklich komplett gegeben und ich fand, dass es wirklich sehr schön angefangen hat mit diesem ja, melancholischen Akustikteil. Dann kommen diese Chöre, Glockenspiel, Pauken, hat mir alles gefallen. Und dann wird es ein bisschen anstrengend mit diesen Ambient-Störgeräusche im Mittelteil. Und am Schluss wird es dann plötzlich noch ein richtiger Rocksong mit irgendwelchen seltsamen Synthes. Also so viele Ideen haben andere Bands nicht auf 3 Alben, was da in einen Song gepackt wird, epischen Ausmaßes. Und am Schluss haben wir dann gedacht, okay, hätten wir jetzt auch in der Hälfte der Zeit hingekriegt.
Ja, vielleicht doch.
Aber sie scheinen zumindest wieder motiviert für neue Großtaten. Ebenso geht's Shellac. Ganze 10 Jahre sind seit deren letzten Album Dude Incredible vergangen und am 17. Mai bringt die legendäre Noise Rock Band um All-Star-Produzent Steve Albini nun To All Trains auf Touch and Go heraus. Eine Hörprobe gibt's leider noch nicht, weshalb ich mal wieder 1000 Hertz aufgelegt habe und aufs Neue festgestellt habe, dass Prayer to God weiterhin der beste Liebeskummer-Song aller Zeiten ist.
Und ich war zu faul, die Platten rauszukramen und habe gedacht, höre ich es mal halt schnell auf Spotify an und musste dann feststellen, dass Shellac wie auch Big Black nicht auf Spotify vertreten sind. Also er hat auch
ganz genau, ich wollte
aus Protest, dass Joe Rogan und diese Rechtsausleger da eine Plattform bekommen, hat er wirklich seine Musik da entfernen lassen.
Krass. Ja, ich wollte Prayer to God auf unsere Spotify-Playlist packen und habe dann auch nur Cover gefunden. Ja.
Auch Big Black ist mit drauf.
Und von seiner Band mit dem wenig schönen Namen Rape Man hat er sich inzwischen ja selbst distanziert. Also auch Steve Albini ist noch so ein bisschen woke geworden auf die alten Tage. In dem Fall ganz gut so. Und ich glaube, sein meistes Geld verdient er mittlerweile auch nicht mehr mit Produzieren, sondern hauptsächlich mit Pokerspielen. Der muss da ein extrem versierter Mann sein. Mhm. Auch die Cloud Nothings hat Albini schon mehrfach produziert, nicht aber ihr neues Album Final Summer, das am 19. April herauskommt und dem Anschein der Vorab-Singles nach eine beeindruckende Serie fortsetzt. Tatsächlich ist Dylan Baldy für mich vielleicht der konsistenteste Songwriter der letzten 15 Jahre und sein Drummer Jason Garage der vielleicht beste derzeit im Game. Wie fandet ihr es denn so?
Ich hab's nicht gehört, weil ich nicht gesehen habe, dass das noch mal auf der Liste mit drauf ist. Aber jetzt macht's Sinn. Es macht jetzt Sinn, weil mein Lieblingsalbum von den Cloud Nothings ist das, wo der Albini produziert hat. Attack on.
Du meinst wahrscheinlich Attack on Memory.
Ja.
Genau.
Aber schön, dass wir einen neuen Song haben. Wie ist der?
Du schreibst jetzt als Strafe 10-mal, ich muss bis zum Podcast mein Dokument nochmal anschauen. Der Song ist überraschend, weil ich fand, hat sie zuletzt etwas zugänglicher in Erinnerung mit Life is a Sound. Und es ist doch ein schönes Brett mit viel Fass getan und viel Geschrei, aber ja, ich fand es sehr schön. Die Richtung dürfen sie durchaus wieder einschlagen.
Du hast dann ein paar Alben verpasst, Uli, wenn das deine letzte Referenz ist.
Ja.
Tatsächlich.
Das stimmt.
Ja. Und Baldy hat während der Pandemie hat er so eine Bandcamp Exclusive Singles Serie rausgebracht, also eine EP jeden Monat, oder? Und da waren auch teilweise echt Hammer-Songs dabei und der Mann hat einfach noch kein schlechtes Album gemacht. Ja, einer meiner Liebsten.
Gegenwart. Werde meine Lücken schließen bis zum nächsten Mal.
Ich auch. Mhm. Ich habe auch Shellac nicht gelesen, scheiße. Nächstes Mal lese ich alles von oben bis unten durch.
Da hätten wir dich jetzt aber schön reinreiten können,
ja,
wenn du dann gelogen hättest und sagst, ja, ich habe mir das auf Spotify noch kurz angehört,
genau.
Cooler Song und so.
Wir aber, reden jetzt nochmal ein
Neil Young ist
ernstes
auf
Wort mit dir, Philipp. Genau, stimmt, habe ich auch gelesen. Ja. Ja, der ist eingeknickt mit einer sehr fadenscheinigen Begründung.
Dann können jetzt Steve Albini auch kommen, wenn er wieder da ist.
Vielleicht hört das.
Okay.
Ab zu den Album-Reviews.
Indie-Album-Reviews.
Philipp, ein alter Held von dir, hat diesen Monat ein Album veröffentlicht. Mit Unterstützung. Erzähl doch mal.
Ja, und ich gestehe, eigentlich hätte ich diese Review in Kürze und Gut unterbringen wollen. Dann hat aber eine andere, jüngere Britpop-Kombo mal wieder ihre Pünktlichkeit verpasst. Libertines. Und jetzt muss ich diese Kritik etwas künstlich aufblähen. Denn offenkundig bleibt der Spannungsbogen eher hängen, wenn man berichtet, dass Liam Gallagher und John Squire ihre Kollaboration den fantasievollen Namen Liam Gallagher und John Squire gegeben haben und das gemeinsame Album fantasievollerweise Liam Gallagher und John Squire getauft haben. Es ist dann eben genau das drin, was draufsteht, wie schon das vom Hobbymaler Squire gestaltete Konsumgütercover wenig subtil andeutet. Gut, von Liam Gallagher, dem ewigen Unsympathen und mit der jesusgleichen Stimme, dem wieder- oder missgeborenen John Lennon der 90er, von dem Subtiles zu erwarten, ist halt wie Leber- und Gallentee im Irish Pub zu ordern, also völlig daneben. Andererseits halte ich John Squire, natürlich gemessen an dem, was er mit den Stone Roses gemacht hat, tatsächlich für den besten Gitarristen des Britpop und für den echten Künstler, der mit seinem Instrument wirklich, ja, Klangbilder malen kann, die sich in meinen Ohren dann drehen und winden, mal nach oben, mal nach unten, mal direkt in mein Herz. Und trotzdem ist dieses Album kein Kunstwerk und schon gar kein Meisterwerk geworden, sondern nicht weniger als genau das, was man von einer Zusammenarbeit dieser beiden Typen erwarten kann, wenn man keine großen Erwartungen hatte. Und dann macht die Platte auch Sinn. Die macht Sinn, wenn man die völlig gehaltfreien Texte von Squire ignoriert und sich nur darauf konzentriert, mit welcher Inbrunst Gallagher sie singt. Dazu liefert Squire dann die im guten Sinne klassische Hintergrundmusik aus, ja, gut abgehangenem Classic Rock, Britpop, Blues, Boogie Woogie. Oder eben die beste Fahrstuhlmusik, die man sich als Gitarrenfan wünschen kann. Das alles ist in seiner ganzen überraschungsarmen Mittelmäßigkeit richtig gut und in seiner ganzen Euphorie richtig langweilig. Und trotzdem kann es zu einem, ja, ungeliebten Gern-Höralbum werden, zum Beispiel so als Easy Listening auf langen Autofahrten. Highlights wie das Melodienlehrstück Master Liverpool oder das sprichwörtliche Raise Your Hands sind rar gesät, der Rest plätschert dahin in Wohlklang, den ich gerne als das annehme, was es ist, in Umkehrung der Stones und You Can't Always Get What You Want, satte Musik, die man nicht braucht, aber die man manchmal einfach genauso hören will.
Uli, magst du?
Gerne. Ich bin ja seit jeher eher Team Noel und auch kein großer Freund übermäßigen Gitarrengegniedels, sofern es nicht von Jay Maskis stammt. Muss aber gestehen, dass mir diese Kollaboration zumindest phasenweise mehr Spaß macht als gedacht. Das ist so ganz pragmatischer, bodenständiger Oldschool-Gebrauchs-Rock'n'Roll, den man prima im Auto hören kann, ohne dass man versehentlich das Gaspedal zu sehr durchdrückt. Ja, you name it. Liams markante Stimme und John Squires doch recht dominantes Gitarrenspiel ergänzen sich überraschend gut. Songwriting ist insgesamt solide und bringt sogar ein paar potenzielle Mixtape-Tracks hervor. Auch bei mir der hymnische Opener Raise Your Hands, das etwas an die Birds oder Teenage-Fanclub erinnernde Master Liverpool oder das psychedelisch wabernde Just Another Rainbow. Manche Songs wie der simple Blues-Dschungel I'm a Wheel oder Love You Forever wirken ein bisschen über einer spontanen Jam-Session entstanden und sind auf Dauer dann doch etwas ermüdend. Ich finde insgesamt ein Album, das die britische Musikgeschichte nicht nachhaltig prägen wird, den Beteiligten aber auch nicht peinlich sein muss. Und ich für meine Person warte da mal sehnsüchtig auf ein ganzes gemeinsames Album von Noel Gallagher und Johnny Marr.
Das hätte ich lieber gehört. Ich darf noch kurz in die Suppe spucken, denn wer einen veritablen Oasis-Ersatz erwartet, bekommt zwar jede Menge 60s Blues und Classic Rock Gitarrenlicks und gewohnt nichtssagende, grenzdebile Platzhalter-Lyrics. Aber vom fast schlagerhaften Master Liverpool mal abgesehen, nichts, was man auch nur ansatzweise hymnenhaft nennen könnte. Die Verantwortung für das mal gefällige in der zweiten Albumhälfte vor allem dröge Hörerlebnis tragen Gallagher und Squire aber gleichermaßen, denn sowohl die Riffs als auch die Gesangslinien sind altbackenes Painting by Numbers ohne einen Funken Eigenständigkeit, was nicht zwangsläufig schlimm klingen muss, aber eben auch keinen Funken irgendeiner besonderen Inspiration erkennen lässt. Im Vergleich mit Council Skies tendiere ich statt Punktsieg für Noel also eher zum K.O.
Es war hart.
Und lese mal den Text von Mother Nature nach, dann siehst du was Hartes.
Okay.
Das hat der Philipp doch gar nicht gehört.
Mother Nature. Du hast nicht bis zum letzten Song geschafft.
Bis zum letzten Song gar nicht durchgehalten.
Uli, kannst du uns aufheitern?
Ich hoff's.
Mich zumindest.
Ich versuch's. Also auf jeden Fall mit einer Platte, die für meinen Geschmack doch besser ist. Und zwar die neue von Yard Act, Where's My Utopia? Das Yard Act auf Erwartungshaltungen einen Scheiß geben, durfte ich im vergangenen Jahr beim Iceland Airwaves erfahren. Es gehört schon ein bisschen Mut dazu, dem Publikum im Ausland einfach mal den bislang größten und eigentlich auch einzigen Hit The Overload vorzuenthalten und stattdessen bei knapp einer Stunde Spielzeit gefühlt 20 Minuten auf der Bühne herumzulabern. Eine je nach Betrachtungsweise sehr selbstbewusste oder auch einfach arrogante Attitüde, die das Quartett aus Leeds auf seinem zweiten Album kultiviert. Statt auf das bewährte Erfolgsrezept ihres für den Mercury Prize nominierten Debüts zu vertrauen, wagen Yard Act unter der Anleitung von Gorillaz Drummer und Produzent Remy Cabaya eine stilistische Neuorientierung. Das ist die Band vom düsteren Post-Punk-Schuppen in Richtung gut ausgeleuchteten, von Hip-Hop-Beats umspülten Dancefloor zieht, hatte schon die auf Where's My Utopia nicht enthaltene Intermezzo-Single The Trenchcoat Museum erahnen lassen. Tatsächlich darf nach Herzenslust getanzt werden. Dreamjob etwa gruft so unverschämt lässig, als würde das nächste Disco-Revival in irgendeinem Pub in einer hässlichen nordenglischen Industriestadt starten. Das Schnoddrige wie Make Hits mit seinem hymnischen Refrain erinnert an Nullerjahre-Bands wie The Bravery, Hot Hot Heat oder Klecksens. The Undertow lässt fiebrigen Funk auf dramatische Streicher treffen. In When the Laughter Stop glänzt Katie G. Pearson als Gastsängerin und verleiht dem maskulinen Getöse eine angenehme Prise Pop. Grifter's Grief führt über blubbernde Synthes, ein schiefes Saxophon-Solo und Kinderchor zur finalen Noise-Eruption. Und das lässig verträumte, von Streichern, Flöten und Western-Gitarre umspülte An Illusion ist Blue-Eyed Soul mit Bieratem. Leider wird es bisweilen auch arg anstrengend. Reduzierte Spoken-Word-Tracks wie das sperrige Mobbing-Drama Down by the Stream, in dem James Smith seinen monotonen Sprechgesang über eine atonale Klangcollage aus Samples, Scratches und Saxophonklängen legt, oder die über 7-minütige Kindheitserinnerung Blackpool Illumination verleiten doch eher zum weites Kippen. Das enervierende Fizzy Fish, das klingt, als würde man permanent auf ein Quietscheentchen treten, hätte man sich ebenso sparen können wie Petroleum, das nach Beck klingen möchte, aber nie dessen Flow erreicht. Und wahrscheinlich werden sie es genau deshalb live spielen.
Es passiert mir zum Glück nicht oft, aber dieses Album zwingt mich tatsächlich in einen Zwiespalt zwischen meiner Rolle als Fan und Kritiker. Die Singles We Make Hits und Dream Job, die zündeten gleich. Der Rest wirkte beim ersten Hören für mich überladen und ziellos. Auf der anderen Seite entwickelt Where Is My Utopia bei wiederholten Hördurchläufen dadurch gerade ungeahnte Grower-Qualitäten, wenn man mal von besagten Quatsch-Songs wie Fizzy Fish und Blackpool Illumination absieht. Songs wie Down by the Stream oder An Illusion wirken mit Soundschnipseln und Instrumenten und Interludes zwar auch weiterhin zu voll gestopft, um diesen Punch zu entfalten, der die reduzierten Arrangements des Debüts einst auszeichnete. Das Blurreske The Undertow mit seinen flirrenden Streichern arrangiert diesen Maximalismus hingegen sehr viel zweckdienlicher. Und währenddessen besinnen sich When the Laughter Stops und Grifter's Grief sogar alter Stärken. Nach anfänglicher Skepsis muss ich Yard Act also doch zu einer recht gelungenen Weiterentwicklung eines Sounds beglückwünschen, den sie auch problemlos noch ein, zwei Alben hätten weiterfahren können, ohne dass es gestört hätte. Für Album Nummer 3 würde ich mir aber wünschen, dass sie ihre Kreativität wieder etwas songdienlicher kanalisieren lernen.
Und ich habe mich gefragt, werden Yard Act dem Schicksal ach so vieler vielversprechender, hipper, gehypter junger Bands anheimfallen und mit dem zweiten Album den ersten Schritt in Richtung Bedeutungslosigkeit tun? Also erstmal, man tut nicht tun gebrauchen, und dann, was zur Hölle hätte diese kleine, klasse Band denn eigentlich bitte großartig anders machen sollen als genau dieses Album? Ich meine, es ist vielleicht nicht das Bestmögliche, aber es ist auf jeden Fall eine große Platte für ein großartiges Debüt. Naja, groß, ich wollte ja sagen gut. Sie klingen mir zwar, sobald der Sprechgesang dann wirklich jede Oldschool-Hip-Hop-Beastie-Boys-Run-DMC-Anleihe ablegt und sperrig wird, ein bisschen zu sehr nach Damon Albarn und den schlechten Gorillas, aber sie sind immer noch schwer sympathisch, James Smith sei Dank. Deswegen ein gutes Album.
Okay, dann komme ich abschließend noch zu Gossip. Und man hört den Bandnamen Gossip und hat sofort eine einzige Assoziation: Beth Ditto. Oder genauer gesagt, ihre Figur. So funktioniert es eben, unser steinzeitliches Gehirn mit seinen normativen Konzepten von Körperlichkeit, und vergisst dabei die wirklich interessanten Fakten. Diese Band stammt zu zwei Dritteln aus einem Kaff in Arkansas, gründete sich aber erst später im Riot Girl Mecca Olympia, Washington. Drummerin Hannah Bleely ist die Zwillingsschwester des Sängers der Blood Brothers. Ihr Durchbruchsalbum Standing in the Way of Control war 2005 bereits ihr drittes und wurde von niemand Geringerem produziert als dem Erfinder des Emo und dem Gitarristen von Fugazi, Guy P. Chodo. Und Beth Ditto hätte beinahe mal Hansi Hinterseher vor den Augen von Thomas Gottschalk zerquetscht.
Das war geil.
Als sie sich auf seinen Schoß setzte.
Ich erinnere mich.
Das war 2010 und Gossip saßen so weit oben auf dem Indie-Rock-Olymp, dass es sogar für einen Auftritt und was für einen bei Wetten, das reichte. Aber wie das so ist, der Nachfolger A Joyful Noise von 2012 geriet zu einem äußerst halbgaren Flirt mit Elektropop. Der Hype versiegte und ließ auch durch ein okayes Soloalbum von Ditto 2017 nicht mehr neu sich entfachen. Doch nun, da der Kulturkampf um sexuelle Selbstbestimmung von transfeindlichen Bathroom-Laws in den amerikanischen Südstaaten bis zum Genderverbot in mehreren deutschen tobt wie nie zuvor, scheint die Zeit endlich wieder reif für Gossips geballte Queerness. Unterstützt zumal wieder von Rick Rubin, der auch den Karrierehöhepunkt Music for Men einst betreute. Und ohne mein Urteil gänzlich vorwegzunehmen, Es ist eine Chance, die Gossip liegen lassen. Sowohl inhaltlich, wenn die Kampfansage Real Power des Titels sich in vagen und ungerichteten Protestfantasien erschöpft und musikalisch bereits im retro-souligen Opener Act of God, der wie der verhalten rockende Titelsong unter Beweis stellt, dass Upbeat nicht synonym mit schmissig sein muss. Eine funky Bassline alleine macht nämlich noch keinen Dancefloor-Kracher, wenn die markanten Gitarrenriffs Nathan Howshells fehlen oder in den Äther gemixt wurden. Give It Up for Love besinnt sich da authentischer des Sounds früherer Alben, wirkt aber trotzdem noch zu kontrolliert, um echte Sexiness zu verbreiten. Der untypische Powerpop von Crazy for You funktioniert, ebenso wie der pure Pop von Edge of the Sun und Tell Me Something überraschenderweise besser, weil Ditto sich hier gesanglich eher zurückhält und ganz auf die Melodien konzentriert. Turn the Card Slowly und Tough beantworten immerhin die Frage, wie ein Adele respektive Kings of Leon Cover von The XX klänge, aber braucht man das? Das stoische Midtempo und die 80er-Synthies ihres dritten Albums tun Don't Be Afraid und dem irreführend betitelten Light It Up ebenfalls keinen Gefallen. Peace and Quiet hält sein titelgebendes Versprechen immerhin, entlässt einen aber leider etwas ermattet aus einem soliden, aber keinesfalls essentiellen Comeback-Album, das sich in puncto Sound und Qualität irgendwo zwischen Music for Men und A Joyful Noise einsortiert. Der Mangel an Kampfgeist enttäuscht mich dabei aber am meisten.
Philipp, wer mag? Dann mach ich.
Ach du.
Kann mich relativ kurz halten. Gossip war nie meine Band und wird es auch nicht mehr werden. Was nicht an der Figur, sondern vor allem an der kiesigen Stimme von Bess Ditto liegt. Schon beim Opener Act of God dauert es keine 2 Minuten, bis ich einmal mehr extrem genervt bin von dieser Donner-Summarisierung des Indie-Rocks, die sich dann wieder in aufdringlich exaltierten Disco-Funk-Stampfern wie Real Power, Don't Be Afraid oder Give It Up for Love auf ihre schlimmste Weise manifestiert. Allerdings gibt's diesmal durchaus ein paar Hoffnungsschimmer, etwa die Vorab-Single Crazy Again, wo Bess Ditto mal nicht kiekst und perlende Wave-Gitarren den tuckerten Rhythmus verzieren, die atmosphärische und soundtechnisch etwas an The XX erinnernde Ballade Turn the Card Slowly mit ihrem Journey-Gedenk-Chorus oder das angenehm zurückhaltende und durchaus berührende Peace and Quiet, das er ahnen lässt, dass Gossip durchaus erträglich sein können, wenn Bess Ditto nicht ständig die Heulboje geben muss. Ein Fan werde ich trotzdem nicht mehr werden.
Ach, Uli. Also Gossip und ich, naja, ähnlich. Wir sind uns gegenseitig zumindest, hoffe ich, wohlwollend gesinnt, aber war nie wirklich meine Band. Ich finde Bess Ditto natürlich als Person ziemlich cool, ihr Organ gibt mir aber bisweilen auf den Keks. Selbiges gilt auch für den Gossip-Trademark-Sound. Um mal wieder einen alten Detlef die Soße-Spruch zu entstauben, die Disco-Gitarre ist so tight, dass es burnt, aber leider an den falschen Stellen, mir ist es alles zu dünnflüssig. Klar, könnte man jetzt sagen, Dittos In-Your-Face-Charisma und die Empowerment-Texte bieten dazu irgendwie einen gehaltvollen Gegenpol, aber funktioniert irgendwie nicht. Darum kann man das Album in einem Rutsch durchhören und es gut finden oder davon genervt sein oder wie ich es sofort wieder vergessen haben. Ich finde es nett, dass es Gossip wieder gibt. Gebraucht habe ich sie und dieses Album aber nicht, weil wenn ich ultra tanzbare Indie-Riffs hören will, greife ich lieber zu Franz Ferdinand.
Bevor du uns vorgreifst, kommen wir noch zu unserem Segment Kurz und Gut, wo wir ein paar Alben dieses Monats zumindest noch lobend erwähnen wollen. Uli, magst du gleich anfangen?
Ich fange gerne an, und zwar mit Mannequin Pussy I Got Heaven würde ich gerne empfehlen. Es geht auf dem 5. Album von Mannequin Pussy nicht um Liebe, hat Sängerin Marisa DeBees betont in einem Interview, sondern eher um das, was nach dem Ende einer Beziehung so droht. Einsamkeit, Sehnsucht, Wut, innere Leere. I Got Heaven ist geprägt von solchen persönlichen Erfahrungen der Bandmitglieder. Es zeugt aber auch von der heilenden Kraft echter Freundschaften. Musikalisch perfektioniertes Quartett aus Philadelphia den Spagat zwischen 90er-Jahre sozialisiertem Indie-Rock, atmosphärischen Dream-Pop-Passagen, energetischem Punk-Rock und brachialem Hardcore-Gekeife. Schon der mit großer Dringlichkeit vorgetragene Titeltrack ist ein Lehrstück in Sachen Laut-Leise-Dynamik, Loud-Bike erinnert ein bisschen an Bully, Nothing-Like könnten auch die berühmten Kolleginnen von Boy Genius geschrieben haben. Im zweiten Teil der Platte dominieren dann kurze, knackige Noise-Ausbrüche wie Okay, 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 Okay oder Aching, in denen sich Mannequin Pussy auf ihre wilden Wurzeln besinnen, ehe zum krönenden Abschluss die bittersüße Ballade Split Me Open in einen kathartischen Moment mündet. Nothing's gonna change, schreit der Peace voller Verzweiflung. Und solange daraus solche Musik entsteht, kann die Liebe ruhig noch ein bisschen warten.
Danke, Uli. Breaking News, vorhin erst rausgekommen, nach Redaktionsschluss. Bully hat eine Single mit Blondshell zusammen
Was?
Gemacht.
Was? Oh.
Sofort notiert. Könnt ihr dann gleich anhören. Nach dem, ja, nicht ganz so geil, wie man erwarten mag. Aber es lohnt sich anzuhören. Okay. Ich mach jetzt mal weiter mit The Fourth Wall und ihrem Album Return Forever. Peinliches Schnaufen beim Treppensteigen, unüberbrückbare Lerndefizite infolge unmotivierten Homeschoolings, Putin verstehende Friedensdemonstranten, lange verfallene Maskenkartons und noch länger unbenutzte Home-Fitness-Geräte. Selten sind die Überbleibsel der Pandemie so ruhmreich wie die Songdemos, die Stephen Augustine nun im vollen Breitbandsound seiner Band The Fourth Wall auf die Menschheit loslässt. Return Forever ist bereits das vierte Album des Quintetts aus Portland, doch erscheint seine sechsjährige Corona-Zwangspause hier doch vielmehr als kreativer Reifeprozess. Die proggigen Exkurse der Vergangenheit sind dynamischen Post-Rock-Passagen gewichen, die um die mehrstimmigen Gesangslinien mal neusig und mal hymnisch oszillieren. Nicht nur in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit seinem hawaiianischen Migrationshintergrund erkämpft sich Augustine so erfolgreich eine eigene Nische zwischen den offensichtlichen musikalischen Paten Arcade Fire, Band of Horses und Elliott Smith. Und dann noch zwei Grand Dames des modernen Indie-Folks, Adrian Lankers Bright Future und Waxahachie's Tiger's Blood, könnten ihres gemeinsamen Genres zum Trotz nicht unterschiedlicher klingen. Während Lanker, wie man es von ihren Soloalben abseits der Hauptband Big Thief kennt, barfuß im Schneidersitz auf dem Boden ihrer Blockhütte sitzt und nur die Tiere des Waldes an ihren intim verhuschten Akustiksongs teilhaben lässt, hängt Katie Crutchfield den Ellenbogen aus dem Fenster ihres Pickup-Trucks und dreht ihren fast radiofreundlich ausstaffierten Weltschmerz auf volle Lautstärke. In beiden Fällen All Killer, No Filler, nur die Solo-Version von Vampire Empire hätte Lanker sich auch sparen können. Philipp, weiter an dich.
Ja, ich bin nicht der weltgrößte Hardcore-Liebhaber, obwohl mir Michaela Schaffrat tatsächlich mal zum Geburtstag gratuliert hat, das nur so nebenbei. Aber wenn Hardcore, wenn Hardcore so spielfreudig, so witzig und ja so angepisst daherkommt wie bei Pissed Jeans und ihrem neuen Album Half Divorced, dann kann ich das ja nur geil finden. Das gilt umso mehr, da hier ausnahmsweise mal nicht permanent Sänger Matt Corvette im Mittelpunkt steht, sondern auch die Rhythmusfraktion und vor allem Gitarrist Brad Fry zeigen, was für begnadete Musiker das eigentlich sind. Und Corvette, klar, ist schon großes Tennis, wie leicht der zwischen Henry Rollins-haften Spoken Word und Lemmy Kilmister Presslufthammer-Gospel wechseln kann, um dann Gift und Galle zu spucken oder zu kotzen. Und das alles fast ohne Verschnaufpause. Da fühlen sich dann die 30 Minuten des Albums an wie 15 Minuten und das zaubert einem einfach ein Lächeln ins Gesicht. Und vor allem, wenn die Platte mit Moving On einen Popsong als Closer hat, wie er griffiger nicht sein könnte, kann ich nur jedem empfehlen.
Danke dir. Hat Michaela Schaffert einen Cameo-Account?
Weiß ich nicht.
Okay, nee, du bist einfach so mit ihr befreundet, ich weiß schon. Aus deiner aktiven Zeit, meinst du?
Ah, ja, mein
Zigger. Okay. Kennst ihre inneren Werte?
Das schneidet mal aber raus.
Ja, wir reisen einfach 20 Jahre in die Vergangenheit.
The good old days.
Und der Uli präsentiert uns jetzt einen echten Klassiker des Indie-Rocks.
Des Indie-Rocks? Na gut. Ich habe die Ehre, das Debütalbum von Franz Ferdinand vorzustellen. Das vorstellen muss man nicht, daran zu erinnern. Der Legende nach haben sich Alex Capranos und der im oberbayerischen Bad Aibling aufgewachsene Nick McCarthy einst bei einer Prügelei um eine Flasche Wodka kennengelernt. Ob sie sich auch den Bandnamen unter Alkoholeinfluss ausgedacht haben, ist hingegen nicht überliefert. Sich nach dem habsburgischen Erzherzog und Thronfolger, dessen Ermordung 1914 immerhin den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, zu nennen, zeugt aber bereits von der Exzentrik und dem intellektuellen Anspruch der schottischen Studentenband, die nie ohne Bügeleisen auf Tour ging, weil sie verknitterte Hemden hasst. Nicht nur optisch sollte Franz Ferdinand eine der stilprägendsten Bands der Nullerjahre werden. Ihr selbstbetiteltes Debüt schlug mit seiner Mixtur aus zackigem Post-Punk in der Tradition von Gang of Four oder Wire, schillernder Indie-Disco, elegantem Art-Pop und fiebrigen Wave-Klängen 2004 ein wie eine, man verzeihe die kriegerische Metapher, Bombe und ist gespickt mit Instant-Classics, die laut Capranos nur ein Ziel haben, die Mädchen zum Tanzen zu bringen. Mission completed und sogar viele Jungs tanzten mit. Über allem schwebt natürlich der Überhit Take Me Out mit seinen rasiermesserscharfen Gitarren, dem genialen rhythmischen Break und einem hymnischen Refrain, der noch heute jeden Dancefloor zum Beben bringt. Aber auch die beiden anderen Top-10-Singles, der eingängige Stampfer The Dark of the Matinee und das ekstatische This Fire, stehen dem in nichts nach. Eine Stärke des Albums ist, dass es in den 39 Minuten nahezu keinen Aussetzer gibt. Vom treibenden Opener Jacqueline über Darts of Pleasure mit seinem deutschen Gaga-Refrain, die melancholische Hommage an die gleichnamige TV-Serie Auf Achse, Tell Her Tonight mit seinen Beatles-Anklängen und das von Philip als einer der drei nervigsten Indie-Songs gebrandmarkte Michael.
Oh ja.
Bis hin zum groovenden 40 Feet bietet das Erstwerk ein durchgängig hohes Niveau, das die erfrischend selbstironischen Glasgower auf ihren weiteren guten bis passablen Alben so nie mehr erreicht haben. Darauf zum 20. Jubiläum einen Shampoos mit Lachsfisch.
Genau diesen Satz habe ich mir gerade noch ans Ende meiner nächsten Zeilen geschrieben.
Genau diesen Satz habe ich mir gerade ans Ende meiner Zeilen geschrieben.
Wir sind so berechenbar geworden.
Als Uli gesagt hat, jetzt kennengelernt bei einer Prügelei um eine Flasche Wodka, dachte ich mir, wie drei auch.
Jägermeister? Jetzt ist alles egal, darfst du zuerst.
Ja, ich bin auch kürzer, glaube ich, weil das war damals selbst bei uns harten Daft Punk Boys vom Land eine Zeit lang wirklich der heißeste Scheiß. Zumal man hier ja wirklich zum Tanzen gezwungen wird, bis auf Michael. Aber wenn ich mir heute nicht dauernd an den Rücken fassen musste, weil mir das Kreuz wehtut vom vielen Sitzen vorm Bildschirm oder die Knie vom vielen Bücken vorm Chef, dann würde ich immer noch zu Take Me Out, Dark of the Matinee of Axe, This Fire und Darts of Pleasure tanzen, bis zum Umfallen wie ein Hirnamputierter. Was ich übrigens auch mal gemacht habe bei Rock im Park, als Franz Ferdinand auf der Alternative Stage gespielt haben. Aber ich glaube, da hat mir damals jemand was in meinen Shampoos getan. Und ich bin mir sicher, es war kein Lachsfisch.
Den hast du dir aber, da hast du ganz lang drin gefeilt. Ne? wenn man vom Indie-Revival der frühen 2000er spricht, dann fallen zuerst die Strokes. Was den Einfluss auf den Sound, der die nächsten Jahre danach bestimmte, und gerade mit dem neuen Paramore-Album zum Beispiel, aber auch The Last Dinner Party eine Renaissance erlebt, sind Franz Ferdinand aber die Tonangeber. Das ließ sich selbst in den Staaten auch in kommerzieller Hinsicht beobachten. Während Is This It 9 Jahre brauchte, um Platin zu gehen, gelang es Franz Ferdinand gerade mal in 6 Monaten. Der im Vergleich glattere Sound mag eine Rolle gespielt haben, aber in puncto Qualität und Style stehen sie dem Debüt der New Yorker in nichts nach. Ich habe an dieser Stelle schon mal erwähnt, dass ich Tell Her Tonight furchtbar nervig finde. Ansonsten finde ich an diesem Album keinen Fehler. Nimmt man noch die erste Arctic Monkeys Platte und Silent Alarm von Block Party dazu, hat man die 4 wichtigsten Indie-Debütalben der letzten 25 Jahre beisammen. Und an dieser Stelle sollte jetzt auch der Schabos mit Lachsfisch lachen.
Er kommt einfach auf einen Niveaustufen.
Mal schauen, ob wir das Niveau noch weiter senken können. Ab zum Headliner.
Das schaffen wir.
Der Headliner. Unseren heutigen Headliner haben wir The School of Rock. Kann und darf man Kinder zum Indie-Fan erziehen, getauft. Die Zuspitzung habe ich im Nachhinein ergänzt, weil ich Philips ursprünglich etwas unkritisch formulierten Entwurf eigentlich pauschal mit der These abschmettern wollte, dass Eltern ihren Kindern überhaupt nicht reinreden sollten, wenn es um die Entwicklung ihres Musikgeschmacks geht. Aber dann bekamen wir eine Hörermail von Noah mit 16, wahrscheinlich unser jüngster Hörer, der meinte, dass unter anderem wir ihn zur Gründung einer Indie-Band inspiriert hätten. Ja. Was, glaube ich, das größte Kompliment ist, das wir je bekommen haben.
Da geht einem ja das Herz
Trotzdem danke auch an unseren Hörer Jörg, der meint, dass wir den Grimme-Preis verdient haben. Jedenfalls habe ich bei Noahs Mail dann an Philips Headliner-Vorschlag gedacht, eben besagtes Thema, und Noah gefragt, wie er denn beim Indie gelandet ist. Und er meinte, sein Interesse an der deutschen Sprache habe ihn zu Bands wie Tomtit Ketka und den Tokos geführt, die er als authentischer wahrgenommen hat als viele Hip-Hop-Künstler. Und, da kommen wir aufs Thema, sein Vater, der auch Indie hört und ihn mit auf ein Konzert der Lathams genommen hat. Da bin ich dann weich geworden und habe dir stattgegeben, Philipp.
Dankeschön.
Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, was dich auf die Idee mit der School of Rock gebracht hat?
Ja, das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Ich habe meiner Tochter das School of Rock angeschaut und da hat ihr so gefallen, dass sie mir dachte, machen wir doch mal das zum Thema. Wobei sie gesagt hat, sie fand den Film richtig gut und lustig, bis auf diesen dicken, nervösen Typen, der dauernd rumhampelt.
Passiert in dem Film sonst was? Außer dem Typen,
ja, die der Kinder, rumhampelt? Die Kinder, die Musik spielen. Deswegen hat sie danach auch angefangen, Gitarre spielen zu wollen und ist seit Oktober jetzt auch im Unterricht.
Sehr cool.
Ja, von dem her danke, Jack Black.
nun haben unsere eigenen Kinder aufgrund des Umstands, dass sie mit uns zusammenleben müssen, schon ein gewisses Grundwissen in Sachen Indie, weshalb wir mal nachgehakt haben, was sie eigentlich davon halten und ihnen ein paar Indie-Klassiker vorgespielt. Wir beginnen mal mit deiner Tochter Mathilda. Philipp.
Gerne.
Sie ist 10. Hinweis an euch, liebe HörerInnen. Auch wenn Philipp in diesen Aufnahmen wie ein mega pedantisches Arschloch rüberkommt, liebt er seine Tochter und ihr braucht nicht das Jugendamt zu informieren.
Liebevolle Strenge nennt sich das.
Wir hören Mathildas Meinung zu The Postal Service mit Such Great Heights.
Wie fandst du das?
Das fand ich sehr gut.
Echt?
Ja, weil das erste Lied da war, wo man nicht geschrien hat.
Wo man was?
Wo man nicht geschrien hat.
Okay.
Und ich mochte auch den Text.
Den Gesang mochtest du?
Den Gesang mochte
Und auch ich. Den Beat?
Auch, den Beat auch, aber den Rhythmus nicht so arg.
Was ist der Unterschied zwischen Beat und Rhythmus?
Beat ist, glaube ich, wenn man... Beat ist, wenn der... mit dem Schlagzeug man so macht, den Rhythmus, den Beat hat. Und der Rhythmus ist die Melodie halt von dem Lied, wie die aufgestellt ist. Und, glaube ich, und...
Okay, was gibt's denn für eine Note?
Eine 1.
So, mein Sohn Milo ist 4 und als sanften Einstieg habe ich ihm das Sesamstraßen-Video von Feist's 1-2-3-4 gezeigt.
Sehr schön.
Hören wir mal da rein.
Wie war das?
Das habe ich nicht verstanden.
Aber du hast verstanden, was sie gemacht haben.
3, 4, 5, 7.
Ja, die haben ja nur bis 4 gezählt. Kannst du nochmal bis 4 zählen?
1, 2, 3, 4.
Genau. Und wie hat dir das Lied gefallen? War das schön oder nicht so schön?
Nicht so schön? Mittel.
Mittel, okay.
Ja, da hätte ich gedacht, dass ich mehr Erfolg habe, aber Geschmäcker sind verschieden. Uli, deine Tochter Nelly musste auch ran. Sie ist schon 12.
Sie ist schon 12. Also Nelly, das war Freak Scene von Dinosaur Junior, eines meiner absoluten Lieblingslieder. Wie hat es dir denn gefallen?
Eigentlich war es ganz schön. Also manchmal, die Melodie war ganz schön, aber die Gitarren waren manchmal schnell und der Gesang war manchmal schief.
Der Gesang war schief?
Ja.
Okay, was würdest du dem Lied für eine Note geben?
2- oder 3+.
Okay, und was gefällt dir sonst ganz gut? Was hörst du gerade gern?
Wanna Be Yours von Arctic Monkeys und Taylor Swift oder Lana Del Rey.
Okay, danke.
Ja, da muss man sich keine Sorgen machen um den Geschmack.
Nein, aber wir haben generell gute Kinder, habe ich das Gefühl.
Wart's mal ab, Philipp. Aber kommen wir erst nochmal zur Mathilda zurück. Hier ist ihre Meinung zu How Soon Is Now von den Smiths. Man höre auch genau hin, wie Philipp sie dreist in ihrer Meinung beeinflusst.
Ich fand's gut. Mir hat eigentlich alles gefallen. Die Gitarre, der Beat und auch der Text.
Auch der Gesang von dem Mann.
Ja.
Hat der dir gefallen?
Also es ging so.
Okay. Ich fand den, wo ich kleiner war, immer sehr störend.
Gesang, der ging so. Und der Rhythmus, der ging auch so. Das ist für mich eine 2+.
Oh mein Gott.
Was denn?
Und du bist meine Tochter.
Ja.
Meine liebste Stelle, du bist meine Tochter. Ja. Aber sie hat erst gesagt, der Gesang ist gut und du musst dann sie noch dahingehend
drängen. Ich habe mir doch nur gesagt,
drängen, dass sie da von diesem Urteil. Naja. Natürlich musste Milo auch die Smiths hören und hier ist seine Einschätzung zu This Charming Man.
Oh, der arme Bub.
Und wie fandest du es?
Gut.
Warum?
Weil das witzig war.
Und warum war das witzig?
Weil das wie in meinem Kopfhörer war.
Wie in deinen Kopfhörern?
Ja, in meinem Kopfhörer, neuem Kopfhörer.
Okay.
Wie deine Musik, meinst du?
Ja, dann...
Weißt du, wer das war?
Der Morrissey.
Ah. Ja. Man muss dazu sagen, Milo erkennt Morrissey nicht an der Stimme. Ich habe nur auf ein Bild von Morrissey, das an der, über meinem Plattenspieler hängt, gezeigt und er wusste, wer das ist. Ja. Möchte ich hier nicht, nicht zu sehr prahlen. Aber dass der Apfel auch in Philipps Haus nicht weit vom Stamm fällt, hören wir in Mathildas Urteil zu Hotel Yorba von den White Stripes.
Wie fandst du das?
Das fand ich sehr gut.
Du hast auch getanzt.
Ja, weil das sich sehr gut anhört und weil das in der Art für mich so Westernmusik ist.
Westernmusik?
Ja.
Du meinst Countrymusik?
Ja. Aber Country-Musik finde ich generell ein bisschen nicht so toll, immer von...
Oper.
Nee, immer von den Rhythmus, aber...
Von den Rhythmus?
Von Rhythmus.
Vom
Rhythmus!
Ja, danke.
Aber ansonsten war alles gut, deswegen ist es eine 1.
Eine 1? Und wie hat dir die Stimme gefallen?
Gut.
Eine 1?
Ja.
Gut. Ach, Tilda, ich lieb dich.
Du Elender... Du elender Pedant, grauenvoll.
Ja, von irgendwo müssen sie auch lernen.
Zum Glück bist du kein Lehrer geworden.
Wenn es die Lehrer nicht
aber
mehr schaffen.
Aber Philipp, unverdienterweise habe ich zum Abschluss noch ein kleines Zuckerl für dich. Nämlich Milos Meinung zu Mr. Brightside von den Killers.
Oh.
Wie hat dir das Lied gefallen?
Nicht so gut.
Warum?
Weil das nicht so toll war.
Sehr fundiert, aber...
Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
Er kann noch reifen. Aber zu Abendessen hat er an dem Tag nichts bekommen. Okay. Philipp, mal zurück zur Grundthese. Darf man Kinder zum Indie-Fan erziehen?
Erziehen?
Also, wie gesagt, ursprünglich war... sie dahingehend...
Heranführen, habe ich doch gesagt.
Beeinflussen.
Ja.
Ja, heranführen. Sollte man das machen? Sollte man Kindern überhaupt reinreden, wenn es um die Entwicklung eines eigenen Geschmacks geht?
Man kann sie ja nicht erziehen. Man kann höchstens sie in eine gewisse Richtung schubsen, wohlwollend. Also ich habe praktisch der Mathilda schon von Babyheit an die Beatles vorgespielt und die mag sie bis heute. Und ich finde, es kann ja nicht schaden, kleinen Kindern die Beatles vorzuspielen, weil die haben ja auch eine tolle kindliche Botschaft. Klar, am Ende des Tages hört sie wahrscheinlich lieber Apache 1, 2, 3 oder so. Aber zumindest hat sie im Hinterkopf, dass es auch noch andere Musik
gibt. Uli, wie hast du es geschafft, die Nelly auf die Arctic Monkeys zu bringen?
Das hat wirklich mit mir gar nichts zu tun. Ich war selber ganz überrascht. Ich muss aber auch gestehen, ich habe auch eine ältere Tochter, die jetzt 16 ist. Und da habe ich komplett versagt. Das ist aber vielleicht ist es wirklich die ganz normale Rebellion gegen die Eltern, wenn man in einem Haushalt mit weit über 10.000 Tonträgern aufwächst und im Auto ständig Mix-CDs hören muss im Urlaub und der Papa ständig auf irgendwelchen Konzerten unterwegs ist, vielleicht ist es ganz normal, dass man dann eher in eine andere Richtung geht. Also bei meiner großen Tochter, die hört schon Musik, aber bei Weitem nicht so bewusst. Also sie hat mal so eine Billie Eilish-Phase gehabt, was ich dann auch unterstützt habe, weil damit konnte ich leben. Aber sie hat dann auch irgendwann also ein komplett anderes Nutzungsverhalten auch von Musik. Also sie hat zum Beispiel auch dann irgendwie ihren CD-Player aus dem Zimmer verbannt, weil sie sagt, wozu denn CDs? Also sie versteht auch gar nicht, wie man so Schallplatten horten kann, weil das hat man doch alles auf dem Handy. Muss man doch nicht irgendwie Schränke damit vollstopfen. Also ich glaube, das ist vielleicht so die ganz natürliche Abnabelung von den Eltern auch. Und ganz interessant ist aber, dass jetzt momentan ihre Lieblingsband, und das hat man glaube ich auch schon mal thematisiert, Cigarettes After Sex ist. Weil die ständig auf TikTok irgendwie laufen.
Ja.
Und wir haben so ein paar kleine gemeinsame Nenner, Lana Del Rey zum Beispiel oder eben Billie Eilish, da kann ich auch damit leben. Aber so das richtige große Eigeninteresse an Musik hat sie nicht. Und bei der Nelly, bei der Kleinen, bin ich noch ein wenig zuversichtlicher, dass ich die noch ein bisschen mehr manipulieren kann. Die merkt natürlich dann auch, wenn ihr was gefällt, dass das dem Papa dann gefällt. Also ich weiß nicht, inwieweit es dann wirklich... ihr es wirklich gefällt oder ob es halt einfach ein Gefallen wollen ist. Aber da bin ich noch ein bisschen optimistischer und ich hatte jetzt auch ein paar Sachen genannt. Taylor Swift, Lana Del Rey, damit kann ich ja leben. Vor allem hört sie momentan viel Kiss.
Jawohl.
Das habe ich irgendwann mal indoktriniert als alter Kiss-Fan und die findet jetzt auch ganz gut. Aber sie ist noch formbar. Aber ich glaube generell hat man wirklich weniger Einfluss drauf, als man vielleicht gern hätte oder als man denkt, man könnte es haben. Ich glaube, es geht dann wirklich eher so ins Gegenteil, aber im gewissen Alter zumindest, dass man dann genau die Musik, die die Eltern cool finden, ja automatisch uncool finden muss, weil man sich ja einfach selber irgendwo finden muss und definieren muss. Deswegen glaube ich, dass das eher schwierig ist. Man kann versuchen, sie ranzuführen und wie gesagt, im Auto sind bei uns im Urlaub, mache ich immer extra Mix-CDs für jeden Urlaub, die dann wirklich tagelang laufen. Und sie finden schon so das eine andere Lied dann mal ganz gut, aber so richtig hängen geblieben ist da eigentlich nichts.
Ha, aber da muss ich jetzt einschreiten, weil ich habe der Mathilda zum 9. Geburtstag so einen kleinen pinken Ghetto Blaster geschenkt mit dem Debütalbum von Avril Lavigne und zum letzten Geburtstag 13 von den Ärzten und die legt beide CDs regelmäßig auf und erntet dabei von ihrer besten Freundin immer so komischen Du-Freak-Blick, vor allem wenn sie dann irgendwie angebe oder Mädels in Schweine laut mitsingt. Und das gefällt ihr wirklich. Also ich habe immer noch Hoffnung, dass sie eines Tages komplett auf Gitarrenmusik umsteigen will.
Was die Hörer nicht wissen, ist aber, dass das auch ihre einzigen beiden CDs sind. Also hat sie sonst nicht zum Auflegen.
Ja, aber generell, dass man überhaupt noch CDs hat in dem Alter, ist ja schon mal... Ich sage ja, ihre Freundin schaut sie ganz komisch an. Was ist denn das für eine komische Scheibe?
Um auf diesen Abnabelungsprozess von den Eltern zu kommen, den Uli erwähnt hat, ich habe da noch eine kleine Geschichte von meinem Prozess, der von außen angestoßen wurde. Ich war nämlich durchaus beeinflusst von meinen Eltern, die halt, naja, Ende der 80er, Anfang der 90er Musik gehört haben und in unserem Haus lief sehr viel Reinhard May. Hey. Und dann in der 4. Klasse konnte man dann mal in einer Stunde die eigene Musik mitbringen und vorspielen. Und ich habe Reinhard May mitgebracht. Und die 60-jährige Lehrerin war hin und weg. ich hatte zu der Zeit aber auch meine erste Freundin, so mit Händchen halten und so. Und das Beste an der Geschichte ist eigentlich ihr Name. Sie hieß Candy. Kein Spaß.
Im Ausweis.
Im Ausweis.
Unglaublich.
Vater GI.
Ach so.
Und nachdem dann Reinhard May ausgeklungen war, kam sehr schnell von hinten ein Zettel nach vorne gewandert, auf dem stand, Candy hätte gerne, dass du coolere Musik hörst. Und so musste ich mich dann etwas umorientieren. Aber tatsächlich ist der Classic Rock, der meine Kindheit über immer im Hintergrund gelaufen ist, hat schon zumindest diese Offenheit für Gitarren durchaus bei mir bewirkt, denke ich. Und der ich dann, auch wenn es letztendlich kaum Classic Rock bei mir geworden ist, dann doch, bin ich ja bei den Gitarren hängen geblieben. Andererseits, heutzutage sind die Zeiten irgendwie andere. Zumindest in meinem Haushalt richtet sich sehr viel mehr danach, was das Kind will. Und früher war es halt so, dass die Eltern halt einfach ihr Leben, also war mein Eindruck, ihr Leben einfach weitergelebt haben mit uns. Und die Kinder, ja, die waren halt auch da, weshalb auch bei geschlossenem Fenster im Auto geraucht wurde und so.
Ach, das war nur Zeit.
Heutzutage, läuft hier halt eigentlich nie Musik, wenn das Kind da ist, sondern dann läuft halt die Toni-Box. Und ich höre den ganzen Tag Hörspiele.
Du kannst ja auch so leere Tonis kaufen und Musik draufladen.
Ich fürchte aber, dass die dann nicht aufgelegt würden, wenn ich das täte.
Aber das mit Gitarren finde ich auch ganz wichtig, weil ich habe Mathilde auch gefragt, wie definiert sie denn überhaupt Rock'n'Roll im Gegensatz zu Radio oder Popmusik? Da hat sie auch gesagt, Gitarrenmusik. Und ich finde schon mal, wenn das hängen bleibt, dass wenn die Gitarre dabei ist, kann es nicht ganz verkehrt sein, ist schon mal ein wichtiges, wie sagt man, Grundlage für irgendwas, was vielleicht man später draus werden könnte.
Stimme ich zu. Philipp, wer war denn dein Lehrer?
Das habe ich, glaube ich, auch innerhalb des Podcasts schon öfters
gesagt. Du hast ja eigentlich letztes Mal schon, du hast ja, stimmt, bei Turbo Negro hast du es schon erwähnt. Da wollte ich noch was einfügen zum Headliner vom letzten Mal. Wir machen ja, werte HörerInnen, meistens bei Spotify auch eine kleine Abstimmung zu jeder Folge, an der ihr teilnehmen könnt. Und natürlich habe ich gefragt, Clarity von Jimmy Eat World oder Apocalypse Dudes von Turbo Negro.
Ach, was, echt? Wer hat gewonnen?
Turbo Negro hat sich mit 5-4 Stimmen knapp durchgesetzt. Jetzt, Philipp, habe ich allerdings eine Frage.
5-4 Stimmen haben wir
so viele. Spotify?
Alle 9 Hörer haben mitgemacht.
Wir haben 9 Hörer.
Nee, nicht mal, denn meine Frage, die ich gerade stellen wollte, war, wie viele Spotify-Accounts hat dein Bruder eröffnet, Philipp, um diese Umfrage zu manipulieren?
Der hat kein Spotify, da gehe ich ins Feuer.
Okay.
Nee, aber ich habe es schon mal erwähnt, sozialisiert bin ich worden durch meinen Vater mit Country und den Klassikern, also Stones und Beatles, Christopherson, Cash und von meinem Bruder Queen, Iron Maiden. Und das ist eigentlich nie weggegangen. Die erste Band, die ich mir selber erkämpft habe, war eigentlich Kiss, komischerweise. Und auch nur wegen dem Film Detroit Rock City, der irgendwann mal im Fernsehen kam und den dann ich und meine Freunde geliebt haben. Und danach halt die übliche Gangweg über den Klassiker zu Punk, zu Skatepunk. Und dann, wo wir jetzt heute sind.
Und Uli, wie ist in die fränkische Einöde die gute Musik zu dir vorgedrungen?
Ja, ich musste mir das wirklich selbst erarbeiten. Also von meinen Eltern bin ich eigentlich wenig beeinflusst. Die haben, ja, die hatten schon ein paar Schallplatten, ein bisschen viel Klassik und ein bisschen so, also Gott sei Dank keine Volksmusik, aber dann eher Klassik. Mein Vater hat immer ganz gerne mal ein Country gehört auch. Meine Mutter eher so, die mochte Boney M. ganz gern, aber es ist eher selten Musik gelaufen. Ich musste mir das schon wirklich selber arbeiten und ich bin ja in der fränkischen Provinz groß geworden, wo es einen großen Tanzcenter gab, wo man dann eben am Wochenende mal seine Freizeit verbracht hat und irgendwelchen Metal-Cover-Bands zugehört hat. Deswegen bin ich da ziemlich Hardrock-Metal sozialisiert, was sich auch bis heute immer noch ein bisschen gehalten hat. Und bei mir hat es mit Indie-Musik wirklich, also ich hatte dann so Metal-Punk, Phase, dann kam sogar so eine Classic-Rock-Phase mit so 18, 19 komischerweise, wo ich dann wirklich viel Tom Petty, Springsteen, Stones, U2 und so weiter gehört habe. Und so mit Indie-Musik ging das bei mir wirklich erst so Anfang der 90er an. Da habe ich dann mit Freunden dann den Glitterhouse-Katalog entdeckt und da haben wir uns dann immer schön Schallplatten bestellt. Auf gut Glück natürlich, nur von der Beschreibung her, weil man die Bands ja nicht kannte. Gab es ja noch kein Spotify und kein Internet und ganzes Sub-Pop-Zeug, das damals rauskam. Dann kam Grunge, dann kam College Rock, dann so Sonic Youth, Dinosaur, Buffalo Tom, Smashing Pumpkins, die ganzen Sachen. Dann habe ich auch irgendwann viel nachgeholt aus den 80ern, was ich da leider versäumt hatte. Pixies, Joy Division, die Ecke. Ja, und dann habe ich mir halt so über die Jahre das immer mehr selber arbeitet. Also dann halt entsprechend einen Freundeskreis auch gehabt, der da interessiert war, wo man viel Input gekriegt hat. Im Plattenladen gejobbt während des Studiums. Da habe ich dann das Sortiment Indie und Alternative betreut und da dann schon auch immer geschaut, was Neues gibt und dann mit Bestelllisten gemacht, was man unbedingt haben muss. Hat dann kein Mensch gekauft, aber egal. Hab's ich halt gekauft. Dann kam irgendwann so eine Wave-Gothic-Phase bei mir und dann Anfang der 2000er dann halt nochmal richtig begeistert von den ganzen Zap-Bands und was da alles dann so kam. Ja, so war meine Sozialisation. Also ich entstamme ja noch einer etwas anderen Generation, wo man nicht diesen Zugriff auch hatte, irgendwie sich alles sofort überall anhören zu können. Und wie gesagt, wo man dann halt auch ein Plattenpaket bestellt hat, ohne zu wissen, was da jetzt eigentlich wirklich drin ist. Und irgendwie war das aber auch, wenn ich es mit heute vergleiche, heute ist es natürlich viel bequemer, aber es war damals halt auch viel spannender. Also du hast dann noch eine Platte gekauft und bist dann nach Hause, hast die aufgelegt und wusstest halt nicht genau, was dich erwartet. Und dann war es entweder scheiße oder es war grandios.
Das ging mir, obwohl ich ein paar Jahre jünger bin, aber trotzdem noch genauso. Und ich habe nämlich blind immer, beziehungsweise auf Basis der Reviews aus dem Green Hell-Katalog, Versandkatalog auch, ja, bestellt, wo halt einfach dann die Referenzbands der einzige Anhaltspunkt waren, den man hatte. Und dann konnte es halt schon entfernt so klingen, aber trotzdem richtig kacke sein. Aber man wusste vorher nicht, was man bekommt, wenn es nicht auf irgendeinem Sampler drauf war. Ja, und ich habe es, glaube ich, in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt, aber bei Raul im Was mit Rock und Vinyl Podcast habe ich es gesagt, dass Blink 182 für mich der ausschlaggebende Punkt war, der mich mit 14, 15 dann letztlich zum,
der dich vom Hip-Hop ferngehalten hat,
Punk erstmal gebracht hat, genau, und er vom Hip-Hop ein Stück weit abgebracht hat und zum Punk gebracht hat. Ich habe dann relativ schnell auch Bad Religion entdeckt und wurde dann mal von der Schulpsychologin aufgrund meines T-Shirts, Bandshirts angesprochen auch. und dann ging das weiter mit Post-Hardcore. Boyz II Fire waren dann mit 16 eine wichtige Band für mich und parallel kamen dann tatsächlich die Strokes und ich wurde Visions-Abonnent 2002, da war ich dann es war 2001 mit 16. Ja, und dann habe ich meine Musik hauptsächlich über dieses Magazin kennengelernt.
Dito.
Dem ich also viel zu verdanken habe.
Ich möchte auch hier mal.
Danke, liebe Visions, auch wenn ich kein Abonnent mehr bin.
Ich möchte auch hier mal der Visions danken, weil ich habe immer die alten Ausgaben meines Bruders dann gelesen und das wurde dann auch meine Bibel ab Ende der 90er. Aber wenn ich das noch sagen darf, wenn ich dran denke, welche Gestalten die Charts dominiert haben, als ich 10 Jahre alt war und meine Tochter ist jetzt 10, dann bin ich heute über Leute wie sogar Ed Sheeran und Harry Styles, Miley Cyrus und natürlich auch Swift fast schon dankbar, weil die vermitteln meiner Tochter wenigstens, ja, nicht unbedingt die bessere Musik, aber wenigstens ein bisschen mehr Haltung und auch die Anerkennung, dass man es mit selbstgeschriebenen Songs zum Weltstar schaffen kann. Weil ich habe mir mal die Charts angeschaut, 1996 und 97, und da ist echt unfassbarer Schrott dabei gewesen. Also von Aqua mit Puff Daddy und Nana und den Backstreet Boys und NSYNC und Samba de Janeiro und Captain Jack und Mr. President. Das einzige Lichtblick ist da fast noch Hanson mit Umbab. Aber ansonsten, ja, eigentlich sehr viel Dreck dabei. Und heutzutage ist auch viel Dreck dabei, aber wenigstens sind die großen Stars auch teilweise wirklich Singer-Songwriter, was ich ja anerkennenswert finde, auch wenn ich mir niemals ein Album von Taylor Swift kaufen würde.
Das erste Album, das ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe, war das Debüt von Nana.
Und Tony Kutura.
Darkman, Mensch, das war...
Ich muss auch noch erwähnen, dass mein erstes Konzert die Kelly Family war, im Ulmer Zelt. Von dem her, naja.
Okay, danke, dass du mich gerettet hast.
Bei mir waren es die Ärzte.
Ach, nicht schlecht. Aber ich war bei der Kelly Family noch ein Kind.
Dann, mit 15 aber erst.
Als Pubertier war ich dann bei meinem ersten Konzert bei einer Kiss-Coverband, auch in Ulm, Kiss in Time, im Take-Off. Das war dann mein Aha-Erlebnis. Ach, Konzerte können auch geil sein, voll cool.
Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, weil wir so in Erinnerungen Stimmt. und Nostalgie geschwelgt haben. Du hattest noch eine Frage vorgegeben, Philipp. Welche Bands eignen sich zum Einstieg?
Ich würde sagen, Beatles eignen sich für Babys genauso wie für Rentner. Jeder mag die Beatles, ihr mögt die Beatles.
Okay, aber ist ja dann doch, wollen wir es ja zum Indie mehr hinbekommen.
Ja.
Also das ist vielleicht für Pop und Gitarren.
Aber du weißt doch, auf ihre Weise waren die Beatles ja auch schon Vorreiter des Indie. Die waren ja für alles Vorreiter. Sogar für Black Metal.
Also ich habe es mal beim Milo versucht, indem ich mit einem Toni aus der Serie Unter meinem Bett, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Reihe, wo durchaus auch Indie-Künstler selbst Kinderlieder schreiben und die interpretieren. Also mit dabei sind so Leute wie Gisbert zu Knüpphausen, Olli Schulz, Die höchste Eisenbahn, Locust in Love und auf den neueren auch Von wegen Lisbeth.
Okay.
Und wie immer so bei Kinderliedern ist da manches richtig schön und catchy und anderes derbe nervig. Aber ja, der Toni wird ehrlich gesagt eher seltener aufgelegt. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Also ich müsste jetzt
das bloß, war mein zaghafter Versuch.
Müsste ich nachschauen. Ich habe wirklich ein, zwei sehr schöne CDs mit Indie-Songs für Kinder. Die hätte ich jetzt natürlich raussuchen können. Da müsste ich mal gucken, die ich damals gekauft habe. Also wirklich von namhaften Indie-Bands, die da speziell Musik für Kinder gemacht haben, die ist sehr empfehlenswert.
Das waren aber internationale.
Ja, die kann ich mal raussuchen, die kann ich da auch mal empfehlen. Da macht man nichts falsch. Mir fällt jetzt aber leider der Titel nicht ein, da muss ich nochmal nachgucken.
Also
gibt aber, also wenn man ein bisschen sucht, findet man die bestimmt.
Um zu einem Fazit zu kommen, würde ich sagen, Erziehung natürlich nicht, aber man kann Kinder immer wieder schubsen. Und wenn man Glück hat, stolpern sie in die richtige Richtung und wenn nicht, in eine andere.
Fallen sie auf die Fresse.
Genau, dann landen sie nämlich bei
und
in den Untiefen des modernen, zeitgenössischen Deutsch-Raps.
Kannst du noch ein bisschen Hoffnung verbreiten zum Ende?
Nee.
Denken wir an Nelly, Ulis Tochter.
Es genau. gibt immer Hoffnung.
Und an Nana mit Lonely.
Wobei, dass ihr den Gesang schief findet von Jay Meskis, fand ich ja dann auch schon. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen.
Gesang.
In einer ruhigen Minute.
Okay, dann war's das mit dem Headliner.
Ab ins
Vielen
Bett.
Dank.
Ja.
Stopp, kommt noch was.
Future Noise.
Und hier kommen noch die Albumveröffentlichungen bis Ende April. Am 5. April kommen Ketka mit Gute Laune ungerecht verteilt. Das wird der Release-Tag des Jahres, glaube ich. Es folgen auch die, wie nennt man das, Uli? Kuang Bin mit Ala Sala. Weltmusik. Keine Ahnung. Funk, irgendwas.
Gedudel.
The Black Keys, Ohio Players. Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Und hoffentlich dann wirklich The Libertines mit All Quiet on the Eastern Esplanade. Ja, und dann können wir eigentlich nach dem 5. April schon die nächste Folge aufnehmen. Aber am 19. kommen ja auch noch, wie erwähnt, Cloud Nothings mit Final Summer. Das letzte NorthX-Album namens Half-Album. Die Melvins sind auch zurück, Tarantula Heart heißt deren neue und Pearl Jam's Dark Matter hatten wir letztes Mal angekündigt. Und am 26. April dann noch der Säusler des Indie-Folk Sam Bean alias Iron and Wine mit Lightverse und wie vorhin erwähnt St. Vincent mit All Born Screaming. Bevor wir schließen, noch eine kurze Bandvorstellung. False Lefty haben uns geschrieben. Sie sind ein walisisch-österreichisches Post-Punk-Duo und haben ihre Debüt-EP You're Welcome, die am 19. April erscheint, mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld aufgenommen. Trägt der im Studio eigentlich auch Pyjama, frage ich mich. obwohl es sie erst ein Jahr gibt, haben sie bereits unter anderem, haltet euch fest, mit Explosions in the Sky, den Lathams und den Suns die Bühne geteilt.
Wow.
Warum? Das hört ihr gleich in der großartigen Single The Fortunate. Mehr Infos gibt's in den Shownotes und wenn Werbung in eigener Sache, wenn ihr mich mal auflegen hören wollt, dann kommt doch am 20. April in den Stilbruch Bamberg. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke wie immer euch allen fürs Zuhören, euch beiden, dass es euch gibt und sage ciao.
Tschüss.
Ach schön, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.